Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 7. Oktober 2018. Heute geht es um einen Wein, einen dänischen Wein von der Insel Lolland. Lolland habe ich zusammen mit meiner Familie letzte Woche Samstag überquert auf dem Weg nach Möhn. Dort haben wir eine Woche Urlaub gemacht und wenn man von Hamburg nach Möhn fährt, dann fährt man normalerweise nach Puttgarden und setzt mit der Fähre über und landet auf Lolland. Und auf Lolland befindet sich das berühmteste Weingut Dänemarks. Jetzt fragt man sich möglicherweise, wie Weingut Dänemark wird denn da überhaupt Wein erzeugt? Ja, es wird Wein erzeugt und witzigerweise nicht nur auf Lolland, sondern mittlerweile auch auf Möhn oder sogar schon seit 18 Jahren auf Möhn. Das wusste ich allerdings vorher nicht. Das war eher ein Zufall, dass ich über dieses Weingut gestolpert bin. Aber das auf Lolland, das kennt man, wenn man sich ein wenig schon mal mit Kirschen beschäftigt hat. Denn dieses Weingut stellt keinen normalen Traubenwein her, also kein Wein, wie es EU-rechtlich heißt, sondern ein Fruchtwein, ein Kirschwein. Dass es da überhaupt Kirschwein gibt, liegt daran, dass ein Herr Harald Krabbe dort einen ziemlich großen Hof besitzt, namens Frederiksdal im Norden, ganz im Norden, ziemlich direkt an der Küste. Mit rund 44 Hektar Kirschbäumen. Die hatte er angelegt, weil er einer der, wenn nicht der wichtigste Lieferant war für einen bekannten dänischen Kirschlikör namens Cherry Hering, also Hering mit Doppel-E, der Firma Peter F. Hering. Und die hat eben diese besondere Kirschsorte, die Harald Krabbe oder seine Familie auch schon seit Jahrzehnten anbaut, nämlich die Stevensbergkirsche, von ihm bezogen für den Kirschlikör. Und irgendwann Ende der 1990er, Anfang 2000er Jahre hat die dänische Firma dann umgestellt auf die günstigeren Importkirschen aus dem Osten. Nun stand plötzlich Harald Krabbe mit seinen 44 Hektar Kirschen da und wusste nicht, wohin damit. Denn das sind keine Kirschen, die man einfach für Kirschmarmelade oder für den normalen Genuss verwenden könnte. Dafür sind sie zu speziell. Sie haben zu dicke Schalen, zu wenig Fruchtfleisch, haben eine zu hohe Säure und so weiter und so fort. Das heißt, sie waren im Prinzip nur für die Spezialität Kirschlikör zu verwenden. Nun hat Harald Krabbe aber zwei Freunde und damals schon zwei Freunde gehabt, den auf Gastro- und Wein spezialisierten Journalisten Morten Brink-Iversen und den Koch Jan Fries Mikkelsen, und die drei haben sich zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt mit der Stevensbergkirsche. Und gerade Jan Fries Mikkelsen ist ein Koch, der sehr auf Regionalität setzt, eben auch auf regionale Produkte setzt, und dem blutete sozusagen das Herz, dass diese Stevensbergkirschen keine Verwendung mehr finden könnten. Und deswegen haben sie damals angefangen zu experimentieren, ob man aus diesen Kirschen nicht einfach auch Wein machen könnte. Und zwar eben Wein, der weit darüber hinausgehen sollte, wie normaler Fruchtwein entsteht. Also ein normaler Fruchtwein ist zu 99% nichts, was in der Sternegastronomie Verwendung finden würde, beispielsweise. Es sind eher einfache Getränke, meist regional begrenzt. Das, was die Stevensbergkirsche auf Frederiksdal liefern sollte, sollte aber in die gehobene Gastronomie gehen. Und insofern haben sie sich also die Stevensbergkirsche genauer angeschaut, nochmal, wie ähnlich sie verarbeitet werden könnte in Bezug auf Weintrauben. Und haben eben festgestellt, dass sie von ihren chemischen Bestandteilen her durchaus eine interessante Ähnlichkeit aufweist und eben auch gerade durch die Dickschaligkeit sehr interessant sein könnte in Bezug auf Antioxidantien, auf Alterungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und sie haben experimentiert. Sie haben experimentiert mit Ausbau in Stahl, mit Ausbau in Holz, mit Spontanvergärung, mit längerem Hefelager und so weiter und so fort. Und sie haben irgendwann sozusagen die Rezepte dafür gehabt, aus der Stevensberg-Kirsche ein bzw. mehrere beeindruckende Weine zu machen. Und damit sind sie durchaus erfolgreich und auch bekannt, wenn nicht sogar berühmt geworden. So ist also der Wein von Frederiksthal definitiv der bekannteste Wein Dänemarks, was eben kein Wunder ist, weil es sonst nur wenig Wein gibt. Aber es ist eben ein Wein, der eben auch international heute verkauft wird und eben auch auf große Begeisterung stößt. Als ich diese Woche ein Bild vom Frederiksthal Vin af Kirseberg sur Lie auf Instagram gepostet habe, meldete sich direkt Steve Hartsch, der Sommelier im 1 im Ton 0 in Berlin ist, und sagte, ja, das ist bei uns eigentlich immer auf der Karte als Begleitung, auch in der Weinbegleitung eben im Dessertbereich. Und die Weine sind vor allen Dingen Weine, die Desserts begleiten können, aber es sind eben auch Weine, die sehr gut Käse begleiten können. Und wenn man will, und es passt meiner Meinung nach, gerade wenn man auch in der Soße ein bisschen was mit Kirsche haben möchte, was sich ja beispielsweise bei Wildente anbietet, dann kann man diese Weine auch durchaus in die Hauptgangbegleitung mit reinnehmen. Was auf Frederiksthal heute gemacht wird, ist, sagen wir mal, zum Auftakt ein Sparkling, also ein Obstschaumwein, der zu einem Teil eben auch aus den Kirschen besteht und zum anderen Teil aus Birnen. Also es ist ein Birnenkirschschaumwein von einer beeindruckenden, ich würde mal sagen, Singularität. Also ich kenne keinen ähnlichen Schaumwein, der so eigen schmecken würde, aber gleichzeitig auch wirklich gut und beeindruckend. Der Ganze wird dosiert, also es gab ihn über Jahre hinweg fast Brut Natur, was eigentlich sehr, sehr gut war, fand ich, aber bei der Kundschaft nicht ganz so gut ankam. Den war der Sparkling ein bisschen zu trocken einfach, weil ja auch Kirsche eine gewisse Trockenheit haben kann. Deswegen haben sie ihn jetzt zunehmend so ein bisschen dosiert und das Ganze eben mit dem Kirschlikör von Frederiksthal gemacht. Jetzt hat er so einen Restzucker mittlerweile von 18 Gramm, was aber eben bei der Säurestruktur immer noch durchaus im Rahmen ist. Aber das macht das Ganze so ein bisschen smoother sozusagen. Da gibt's eben den Vintage, also einen Kirschbärwein aus einem bestimmten Jahrgang. Mittlerweile gibt's einen Kirschwein, der heißt Nielstrup-Mark. Das ist die beste Lage, tatsächlich der beste Kirschberg, den das Gut hat, mit den ältesten Kirschbäumen. Und sie sind die ersten, die einen lagenechten Kirschwein machen. Dann gibt es dazu einen Rancio, also einen oxidierten Wein, dessen Glasballons, das ist so ein bisschen so wie Banyuls, ne, also aus Südfrankreich, wo der Wein also sozusagen wie ein Vin du Naturel im Glasballon reift. Und dann haben wir das, was ich heute im Glas habe, einfach weil ich das auf Möhn erworben habe. Das ist der Kirschbärwein Sur Lie. Das ist ein Wein, der aus einem Hauptjahrgang und zwei bis drei Nebenjahrgängen besteht, also so ein bisschen wie ein Champagner-Cuvée. Sozusagen die Jahrgangsschwankungen, die recht hoch sind bei diesen Stevensberg-Kirschen, ausgleicht, aber eben auch sozusagen ein bisschen gereifte Sachen mit Noten mit reinbringt und das Ganze eben recht lange auf der Feinhefe ausgebaut wird. Also es ist wirklich eine Art Wein zu machen, wie man es eben auch bei Rotwein macht, also guten Rotwein oder sehr guten Rotwein, Spontanvergärung und dann eben Ausbau in Barriques bzw. Puncheons, also so 225 bis 500 Liter Fässer und dann eben auf der Feinhefe ausgebaut über Wie lange genau, weiß ich nicht. Also ich schätze, es dürften 2, 2,5 Jahre sein, bevor das auf die Flasche kommt. Und dann eben auch versetzt mit etwas älteren Reserveweinen. So viel sozusagen zur Theorie. In der Praxis hat der Wein, den ich jetzt aus dem Lot 17-7 habe, also aus dem Jahrgang 17 abgefüllt, im Juli 2017 abgefüllt, und zwar mit 14% Alkohol. Also es ist ein Alkoholgehalt wie ein etwas schwererer oder mittelschwerer Rotwein. In der Nase allerdings und in der Farbe, gehen wir mal von der Farbe aus und von der Dichte sozusagen, von der Konzentration her, erinnert dieser Wein definitiv eher an etwas, was eben tatsächlich aus Südfrankreich kommt, also aus der Banyuls-Ecke oder auch aus der Portwein-Ecke. Also es ist eine ganz dichte Farbe, es ist so ein, wenn man so will, ist es fast schwarz, ganz dunkel in der Mitte und mit so einem granatroten Rand, der noch dabei ist, aber ist tatsächlich nicht viel, sehr, also blickdicht auf jeden Fall. Und dann hatte man in der Nase eine klare Kirschnote, aber nichts, was irgendwie lieblich wäre. Also es ist keine Süßkirsche, es ist tatsächlich eher eine Sauerkirsche. Die so ein bisschen ihre eigenen Kirschkerne mitbringt und auch ein Hauch von Marzipan definitiv dabei hat, was ja so eine Note ist, die eigentlich von der Blausäure in den Kirschkernen kommt. Davon wird hier nicht viel drin sein, aber es hat zumindest den Duft von reifen Sauerkirschen mit Kirschkern. Das kann man schon so sagen. Kommt so ein bisschen Hefe tatsächlich auch mit dazu, so ein bisschen Hefezopf. Riecht aber durchaus gereift, also es ist jetzt nicht diese ganz frische Hefe, sondern tatsächlich eine insgesamt sehr reife Note. Trotzdem auch eine fast kühlsteinige Komponente mit drin. Ja, ich habe es jetzt über ein paar Tage hinweg immer wieder probiert, es ist wunderbar, es ist auch hier von der Dichte, Konzentration her ist es, erinnert es an Ruby oder ich sag mal Late Bottled Vintage Port, ja, es ist da ist viel Frucht drin, viel Saftigkeit, es ist eine super Säure in diesem Wein, es ist so ein ganzes Bett an dunkler Frucht samt Saftigkeit und Säure, die aber wunderbar eingebunden ist. Also es ist sehr fein ziseliert sozusagen im ganzen Wein. Es hält den ganzen Wein zusammen. Es ist ein wunderbar weicher Gerbstoff. Es ist eine Wärme drin, also durchaus vom Alkohol eine Wärme, aber keine störende Wärme, sondern eine, die durchaus zum Gesamteindruck passt. Aber es ist eben auch ein Alkohol, der sich zurückhält. Ja? Also im Gegensatz jetzt zu einem Portwein, der ja in jungen Jahren auch durchaus, wo man diesen Alkohol auch schmeckt, denn der hat ja einfach mal 4-5% Alkohol mehr als jetzt dieser Kirschwein. Das spürt man dann auch oder in dem aufgesputteten Wein aus Südfrankreich, siehe Banyuls, hat man einfach nochmal doch ein Viertel mehr Alkohol. Und das hat man hier nicht. Es stört nicht, dass man es nicht hat, sondern es ist insgesamt eine sehr schöne Komposition. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat sowas wie so einen wirklich weichen Late Bottled Vintage Port, mit einer ganz markanten Kirschnote mit drin. Mit einer saftigen, säuerlichen Kirsche, reifen Kirsche. Dann ist man da bei diesem Frederiksdahl Kirschwein Zöli. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist eine ganz schöne Sache. Sehr ungewohnt natürlich, aber ich sag mal so, wenn man es jemandem ins Glas gießen würde, jetzt zu einer Käseplatte oder zu einem, ich würde sagen, Schokoladendessert oder zu eingelegten Beeren oder Kirschen. Und man schüttet eben diesen Wein ein statt eines Portweins. oder man kündigt einen Portwein an und kredenzt diesen Wein, dann dürfte kaum jemand darauf kommen, dass es kein Wein im EU-Rechtssinne ist, sondern ein Fruchtwein im EU-Rechtssinne und im Speziellen halt ein Kirschwein. Und das zeigt, finde ich, von der Qualität dieses Weines und da ich die anderen Weine auch kenne, von der Qualität dieses Weinguts, dass sie tatsächlich aus Kirschen und aus diesen speziellen Kirschen einen beziehungsweise mehrere Weine machen auf einem sehr hohen Niveau, was einfach Spaß macht und eben eine ganz eigene ständige Note mit reinbringt. Es gibt diese Weine schon seit vielen Jahren bei Kössler und Ulbricht in Nürnberg, also bei der Weinhalle. Und das freut mich deshalb, weil so ein Produkt einfach auch einen guten Händler braucht, der diese Weine vermarktet und supportet, denn sie sind natürlich erklärungsbedürftig und wer greift schon einfach so zu einem Kirschwein? Das werden die wenigsten tun. Das heißt, man braucht wirklich jemanden, der das so ein Produkt nach vorne bringt und dabei ist das dann einfach auch der richtige Händler. Ja, das andere Weingut auf Möhn ist war natürlich irgendwie echt eine spannende Entdeckung, weil ich einfach in einen durch Zufall in einen Weinladen reingegangen bin. Eigentlich hatte ich mich mehr für die Biere der Brauerei auf Möhn interessiert, die auch sehr gut sind. Und dann sah ich eben Flaschen von einem Chelm Wingord auf Möhn von Jürgen Teig Hansen, der dort seit 2000 etwa Wein macht. Und das war schon auch einfach schön. Ich bin dann kurz eben rausgefahren zu einem Weingarten, wo er auch gerade die letzten Beeren geerntet hat. Also auch zu einer Zeit, wo er normalerweise erst anfängt mit der Lese und das war einfach eine sehr schöne Begegnung. Der Mann macht dort seit 2000 so ein bisschen im Nebenerwerb eben Wein aus verschiedensten Traubensorten. Also er füllt reinsortig zum Beispiel Frühburgunder ab und eben auch zum Beispiel Solaris. Also er und Mandelin Angevin zum Beispiel ist eine französische Hybridrebsorte, also eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, Solaris ja auch. Also es gibt dort einige pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Weinberg, einfach weil er natürlich an einer doch recht kühlen und einem recht feuchten Ort einfach Wein macht, was ihn vor viele Herausforderungen stellt, vor allen Dingen, weil er weitestgehend ohne chemische Intervention im Weinberg arbeitet. Das klingt ihm nicht ganz. Jetzt in diesem Jahr ist es ihm gelungen, aber in anderen Jahren gelingt es ihm nicht vollständig, einfach weil es so feucht ist. Und wenn der Pilzdruck zu hoch wird, dann spritzt er eben doch, wenn es nicht anders geht. Aber ich habe die Trauben probiert, die er da stehen hatte, die so eine kühle Vorvergärung mitgemacht haben. Und da war eben auch Riesling dabei, Pinot Blanc, Chardonnay, Merlot. Und dann eben so Hybridrebsorten wie Johanniter und Regent. Und die waren von der Traubenqualität her sehr gut. Alles sehr kleine Beeren, lockerbeerig, saftig. Und er sagte eben auch, dass 2018 jetzt durch den warmen Sommer, den wir hier auch im Norden hatten, und auch sehr trockenen Sommer, er zum einen von der Quantität her eine irre Ernte hingelegt hat, aber eben auch von der Qualität her. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Weine entwickeln, weil das, was ich sonst probiert habe, war sehr sauber vinifiziert, das kann man nicht anders sagen, aber man spürt halt schon auch eine gewisse Kühle sozusagen, eine ohne dass die Weine jetzt unreif gewesen wären, aber denen fehlt einfach so ein bisschen was an, um das Ganze so rund zu machen. Aber trotzdem, es ist spannend, weil es eben auch zeigt, dass Weinbau dort schon möglich ist. Es ist ja auch Weinberg in Norwegen möglich. Es ist Weinberg auf deutschen Inseln, Weinbau auf deutschen Inseln möglich und zunehmend mehr halt mit der Klimaveränderung. Und wenn es so weitergeht, dann kann er seinen Weingarten da durchaus noch erweitern. Ja, das war's für mich heute am 7. Oktober. Ich wünsche euch wie immer auch ein gutes Glas Wein heute am Sonntag und bei mir geht's nächste Woche weiter. Bis denn. Tschüss.